Radio 3. Lebenswelten.
Als katholische Kirche plädieren wir dafür, die bisherige Regelung im Rahmen des Lebensschutzes und natürlich auch der Stärkung der Frau und der Paare auch beizubehalten.
Auch wenn man das ungeborene Leben schützen will, ist das nur mit der schwangeren Person möglich. Eine Schwangerschaft ist immer auch an den Körper einer Frau oder einer schwangeren Person geknüpft. Und wir finden es schwierig, da jemand eine Austragungspflicht aufzuerlegen.
Es ist nichts Kriminelles, über seinen eigenen Körper entscheiden zu wollen. Und da bin ich, glaube ich, sehr radikal. Ich entscheide über meinen Körper, niemand anderes. Und da lasse ich keine zweite Meinung zu.
Die Frauen gucken sich und ihre sozialen, finanziellen, beruflichen und so weiter Möglichkeiten an und entscheiden dann nicht nur für sich alleine und entscheiden das so gut sie das können. Und alles andere ist tatsächlich eine Unterstellung.
Es gibt Situationen, da passt es hinten und vorne nicht. Und ich wäre in meinem Leben unglücklich geworden und das Kind wäre unglücklich geworden. Und das steckt man nicht einfach weg, wie der Blinddarm ist jetzt raus. Aber im Nachhinein sage ich immer wieder, es war gut so, dass ich die Entscheidung getroffen habe.
Ein Leben gegen das andere? Der Abtreibungsparagraf 218 auf dem Prüfstand. Eine Sendung von Silvia Belka-Lorenz.
Kirchliche Telefonseelsorge, guten Abend.
Die Berliner Dienststelle der Telefonseelsorge.
Hallo.
Ununterbrochen klingelt das Telefon. Tag und Nacht. 7 Tage die Woche. Eva Schüler hat Dienst. Es gibt kein Thema, über das hier nicht gesprochen wird. Wahrscheinlich keines, mit dem Eva am Telefon noch nicht zu tun hatte. Das Thema Schwangerschaftsabbruch ist auch in der Anonymität der Telefonseelsorge eines der komplizierteren.
Die Frauen haben sich lange, lange überlegt und auch bis sie hier anrufen sind schon, das merkt man ja an den Gedanken, die sie mitteilen, wie viel Gedanken sie sich darüber machen und nicht einfach aus einer Laune heraus. Und wenn ich dann zu dem Schluss komme, ich als Anruferin zu dem Schluss komme, jetzt brauche ich noch mal jemanden von der Seelsorge, der so ein bisschen mit mir sortiert, dann ist es gut und dann können wir gemeinsam sortieren. Und ich sage nicht, ach, machen Sie den Schwangerschaftsabbruch, sondern ich ermutige, zu Ihrer Meinung und zu Ihrer Entscheidung zu stehen. Das finde ich so wichtig.
Eva Schüler ist 68, eine attraktive, lebhafte Frau. Seit knapp 18 Jahren arbeitet sie ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge. Einige tausend Telefonate hat sie geführt. Sie hat nicht gezählt, wie oft es dabei um eine ungewollte Schwangerschaft ging. Aber noch nie habe sie es erlebt, dass eine Anruferin mit Gedanken an einen Schwangerschaftsabbruch leichtfertig damit umgegangen sei.
Für mich ist es wichtig, die Achtung vor dem Menschen und eine Achtung vor einer Mutter, die sich darüber Gedanken macht. Möchte ich dieses Kind haben oder möchte ich es nicht haben? Bin ich in einer Situation, wo ich das überhaupt gar nicht alleine schaffe, weil ich selber nicht gesettet bin, weil ich selber irgendwie über alles Mögliche nachdenke und es gar nicht schaffe? Dann darf sie sich diese Frage stellen. Und sie darf auch sagen, ja, ich möchte jetzt gerade gar kein Kind. Das würde mir sehr am Herzen liegen, wenn das endlich so dazu kommen würde, ja. Und das ist aus der Erfahrung heraus, es gibt nichts Schlimmeres als unglückliche Mütter mit Kindern. Das geht diesen Kindern auch nie gut. Die Kinder werden wirklich groß, immer in diesem, hier stimmt was nicht. Kinder haben ja so ein Feeling für Situationen. Babys haben, die weinen, wenn irgendwie die Umgebung nicht stimmt. Und das Schönste ist, wenn man froh und glücklich sein darf, dass ich ein gutes Umfeld habe, eine Familie habe, die alles mitträgt. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, sie nicht alleine zu lassen und ihnen keine Vorwürfe zu machen. Und das finde ich als Achtung und Respekt vor dem Menschen.
Eva wächst im katholischen Münsterland auf. Die Enge macht ihr zu schaffen. Sie will da unbedingt weg. Mit 20 geht Eva nach Berlin. Sie arbeitet in ihrem Traumberuf als Erzieherin und Kita-Leiterin. Sie gründet eine Familie. Und dann, Mitte der 80er Jahre, erlebt Eva genau das. Sie ist ungewollt schwanger. Ein weiteres Kind, für sie zu dem Zeitpunkt undenkbar.
Ich war schon Mutter mit einem 10-jährigen Sohn, alleinerziehend und ein One-Night-Date. Sagt man One-Night-Date heute? One-Night-Stanzer. Ja, es wäre nicht gut gegangen und das wäre überhaupt nicht hingekommen und es war gut.
Schon damals ist der Schwangerschaftsabbruch zwingend an eine Beratung gebunden.
Da war das Beratungsgespräch und das war damals Pro Familia noch, was wirklich gut war, die das auch wertfrei mit mir drüber gesprochen und nicht schon gleich, oh, und muss denn das sein und so, sondern wirklich gut betrachtet. Und damals mussten wir nur zahlen. Ich musste damals 1.000 Mark bezahlen. Das war auch schon so eine Summe. So war das ein gutes Begleiten und das wünschte ich jeder Frau. Auch dann in der Arztpraxis, da war keine Wertung, ob was machen Sie denn hier oder haben sich nochmal überlegt oder so. Die macht man sich schon genug.
Dass Eva heute so freimütig über das Thema sprechen kann, es wäre ihr damals undenkbar erschienen.
Mit Freundinnen, ja, habe ich drüber gesprochen, vorher, hinterher. Das war nicht so die Zeit, dass man das so als Frau öffentlich gemacht hat. Nee. Und danach war es dann auch wirklich kein Thema mehr für mich, weil es war rund, es war gut, es war abgeschlossen, Punkt. Und damit kann man sehr gut leben.
Im West-Berlin, Mitte der 80er Jahre, ist es Evas großes Glück, dass es hier Menschen gibt, mit denen sie reden kann. Und ein Netz von Beratungsangeboten.
Es war hier schon ein bisschen einfacher, Hilfestellung zu bekommen. Aber auch ich habe es mir nicht leicht gemacht. Ich habe viele Zeit gerungen mit mir, viele Nächte wachgelegen. Und es gibt Situationen, da passt es hinten und vorne nicht. Und ich wäre in meinem Leben unglücklich geworden und das Kind wäre unglücklich geworden. Und es war für mich dann keine Frage mehr. Und kam zum Glück immer an Menschen, mit denen ich drüber gesprochen habe, die mich auch bestärkt haben, die gesagt haben, Eva, wenn du das willst, dann tu das. Mach nichts gegen deinen inneren Willen, dein inneres Gefühl. Und ja, auch ich habe schlecht Gewissen anschließend gehabt. Das steckt man nicht einfach weg, wie der Blinddarm ist jetzt raus. Aber ja, danach ist dann auch gut. Und im Nachhinein sage ich immer wieder, es war gut so, dass ich die Entscheidung getroffen habe.
Vierzig Jahre nach dem Abbruch, den Eva in den 80er Jahren erlebt hat, ist der Paragraph 218 des Strafgesetzbuchs unverändert in Kraft. Reden über das Thema Schwangerschaftsabbruch heißt reden über Recht und Unrecht, über Moral, Religion, über Angst und Unterdrückung. Und obwohl es die Frauen sind, die vor der Entscheidung stehen, ein Kind auszutragen oder nicht, so waren es seit jeher überwiegend Männer, die dafür die Regeln bestimmt haben. Bis heute ist der Schwangerschaftsabbruch eine strafbare Handlung. Im Paragraph 218 Strafgesetzbuch heißt es:
Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Begeht die Schwangere die Tat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr oder Geldstrafe.
Allerdings wird die Straftat unter bestimmten Bedingungen nicht geahndet. Das ist Inhalt des Paragraphen 218a. Der Abbruch muss vor Ende der 12. Schwangerschaftswoche erfolgen und die Schwangere muss sich verpflichtend beraten lassen. Den Beratungsschein muss sie für den Eingriff in der Arztpraxis vorweisen. Ein Schwangerschaftsabbruch als kriminelle Handlung. Womit Eva in 4 Jahrzehnten ihren Frieden gemacht hat, das ist bei der 19-jährigen Annika aus Cottbus noch in lebendiger Erinnerung. Es ist ein Tag im Urlaub, an dem ihr klar wird, dass mit ihrem Körper etwas nicht stimmt, trotz Verhütung. Auf einmal überschlagen sich die Ereignisse.
Und habe dann den Test gemacht und der war positiv. Und dann war ich total überfordert, weil ich überhaupt nicht wusste, was mache ich denn jetzt überhaupt? Was sind denn Schritte, die ich jetzt einleiten muss? Und vor allem, was will ich überhaupt und generell? Einfach nur schlimm. Und dann habe ich bei meiner Frauenärztin angerufen und man muss ja zur Schwangerschaftskonfliktberatung, man muss die Blutgruppe vorher bestimmen und muss ja erstmal auch noch ein Ultraschallbild machen, was für mich besonders heftig war. Weil man das dann das erste Mal sieht. Also man sieht ja an sich nichts, aber man hat eine Vorstellung davon, dass das eben zumindest das Potenzial für Leben ist. Und das waren ungefähr so Ein Zeitraum von 2 Wochen.
Zu dem Zeitpunkt ist Annika gerade mal 18. Weder sie noch ihr Freund sind mit Ausbildung und Studium fertig. Annika will keine Mutter sein, nicht zu diesem Zeitpunkt. Es ist ein Tag im März vor gut einem Jahr, den sie vielleicht niemals vergessen wird.
Ich bin schwanger und ich will das Kind nicht. Oder ja, ich kann mir das nicht vorstellen. Das war so hart für mich. Ich habe bitterlich geweint. Also ich hatte so eine Angst davor, es zu bereuen. Ich hatte so eine unwahrscheinliche Angst davor, diese Abtreibung zu bereuen. Und dann ist es vorbei und dann kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Ich hatte so eine Angst, es war so schlimm.
Das Stigma des Abbruchs klebe an ihr. So empfindet Annika es bis heute. Sobald sie darüber spricht, ist alles wieder präsent. Die Angst, die Unsicherheit, die Scham. Mit wem kann sie reden? Ihrer Familie erzählt sie nichts davon. Aber ihr Freund ist an ihrer Seite und immerhin hat sie ihre Therapeutin, bei der sie nicht befürchten muss, dass sie ihr Vorwürfe macht. Das habe ihr geholfen, sich wenigstens ein bisschen zu sortieren. Anders als das Gespräch in der Schwangerschaftskonfliktberatung, das sie absolvieren muss. Annika hat es in schlimmster Erinnerung.
Schrecklich. Ich war total nervös. Und zu dem Zeitpunkt war ich psychisch und so instabil und vor allem körperlich so am Ende. Ich habe nur gebrochen und bin dann da rein und ich musste dort Rede und Antwort stehen und das war super unangenehm. Also sie hat mich auch gefragt, wie ich denn verhüten würde und wie mein Sexleben aussieht. Das war zu viel. Also das war nicht in Ordnung.
Ein Großteil spricht mit niemand drüber, nicht mit der Familie, nicht mit den Freunden. Und wir wissen auch, dass sich sozusagen, je höher das dieses interne Stigma ist, umso schwieriger ist die psychische Verarbeitung. Das heißt, wir tun niemandem einen Gefallen mit dieser Regelung. Und schon gar nicht einem möglichen, eventuell entstehenden Kind, weil die Frauen sind so beschäftigt mit dem, was sie da machen müssen und mit ihrem Verheimlichen und mit ihrem, oh Gott, wie finanziere ich das, wo kriege ich eine Beratung, wie finde ich jemanden, der das macht, die können gar nicht überlegen, was sie machen wollen. Die sind so drin und müssen ja auch dann relativ schnell eine Entscheidung treffen. Also ich weiß nicht, welcher Idee von nicht geborenem Leben man mit einer strafgesetzlichen Regelung helfen möchte, das ist mir unklar.
In der Kalkreuthstraße im Bezirk Tempelhof-Schöneberg befindet sich das Beratungszentrum der Pro Familia. Auf einem Schild über der Tür steht Willkommen. Von einem langen, hell gestrichenen Altbauflur gehen zahlreiche Türen ab in Warte-, Sprech-, Beratungs-, Spielzimmer. Die Gynäkologin Jutta Pliefke gehört zum Team der Beratungsstelle. Die Pflichtberatung vor einem geplanten Schwangerschaftsabbruch ist nur ein Teil ihrer täglichen Arbeit. Er ist auch für die erfahrene Ärztin und Beraterin einer der schwierigsten.
Man hat immer erstmal diese Hürde, die Frau einfach davon zu überzeugen, sie kriegt in jedem Fall den Schein, es gibt hier keine Vorbehalte, es gibt hier keine Vorgaben. Das macht oft eine Beratung schon von vornherein schwierig, ja? Weil ich habe da so ein Machtgefälle. Die Frau muss hier sein. Ja? Sie ist der Beraterin ein Stück weit ausgeliefert. Es mag Beraterinnen geben, die diese Situation auch in irgendeiner Form ausnutzen, die eine eigene Mission haben. Und da ist die Frau ja nicht geschützt davor.
Die Schwangeren, die hierher in die Beratung kommen, hätten allen Vorurteilen zum Trotz in der Regel sehr wohl verhütet. Die meisten Frauen und Paare seien sehr gut in der Lage, einzuschätzen, ob ihre familiäre Situation es erlaubt, die Schwangerschaft auszutragen. Für Pro Familia sei es höchste Zeit, den Schwangerschaftsabbruch nicht länger über das Strafrecht zu regeln, sagt Jutta Pliefke.
Wir hoffen sehr, dass es eine anstehende Reform tatsächlich gibt. Wir sind gar nicht so sehr optimistisch, weil im Moment eben die Fraktionen nicht wirklich konkrete Schritte unternehmen. Pro Familia hat seit sehr, sehr vielen Jahren die klare Haltung, dass es keinen Sinn macht, Frauen zu Beratung zu verpflichten. Frauen und Männer und Paare wissen in der Regel sehr gut, wie sie Entscheidungen treffen. Es ist gut, wenn es die Möglichkeit gibt, da Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Da sind wir in jedem Fall absolut d'accord. Es soll ein Recht geben auf eine umfassende Beratung, aber keine Verpflichtung.
Für die Entkriminalisierung von Abtreibungen kämpfen seit Jahrzehnten nicht nur Feministinnen und Frauenrechtlerinnen. Im Jahr 2023 hat die Bundesregierung eine Kommission eingesetzt, um die ethischen, medizinischen und rechtlichen Grundlagen für eine mögliche Reform des Paragraphen 218 zu überprüfen. Die Empfehlungen der 18 Sachverständigen aus Medizin, Psychologie, Soziologie, Rechtswissenschaft und Ethik liegt inzwischen vor. Ein generelles Verbot der Abtreibung in der Frühphase der Schwangerschaft sei nicht haltbar, heißt es im Bericht der Kommission. Die aktuellen Regelungen im Strafgesetzbuch hielten einer verfassungsrechtlichen, völkerrechtlichen und europarechtlichen Prüfung nicht stand.
Diese Regelung im Strafgesetzbuch ist relativ ungewöhnlich. Da ist Deutschland tatsächlich auf einem Sonderweg. Und diese Regelung im Strafgesetzbuch führt zu Folgen, die viele Menschen einfach gar nicht überblicken, weil das macht diesen Schwangerschaftsabbruch zu einer völligen Sondersituation. Das ist kein Teil der normalen Gesundheitsvorsorge. Das ist kein Teil des normalen ärztlichen Handelns. Das heißt, ein Schwangerschaftsabbruch ist nicht abgedeckt durch die Krankenkassen. Ja, die Frauen müssen das selber bezahlen. Das heißt, es gibt große formale Hürden für die Ärztinnen und Ärzte, die sich entscheiden, den Abbruch zu machen. Das wird einem extrem schwer gemacht,
sagt die Beraterin von Pro Familia. Auch andere wissenschaftliche Studien wie das ELSA-Projekt, bei dem die Lebenslage und die Bedürfnisse ungewollt Schwangerer erforscht wurden, belegen,
dass die Frauen dadurch, dass das eben im Strafgesetzbuch ist und dadurch so etwas Unaussprechliches, Verbotenes hat, ja, ein großes internes Thema haben mit Schuld und Schuldgefühl.
Die Geschichte der Schwangerschaftsabbrüche reicht zurück in die Antike. Schon immer und überall haben Frauen abgetrieben. Und das mitunter mit martialischen Mitteln. Nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen kommen jedes Jahr knapp 23.000 Frauen und Mädchen bei unsachgemäßen Abbrüchen zu Tode. Zigtausend weitere erleiden schwere Komplikationen. Schon aus dieser Sicht ergibt ein Abtreibungsverbot wenig Sinn. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie der Weltgesundheitsorganisation von 2022, erläutert die Juristin Celine Feldmann.
Was daran interessant ist, das zeigen internationale Erfahrungen, dass die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüche nicht wirklich verhindert. Sie führt in meisten Fällen dazu, dass sie unter unsicheren Bedingungen vorgenommen werden, also zum Beispiel durchs eigene Handanlegen, dadurch, dass es durch nicht medizinisch geschultes Personal die durchgeführt werden und damit zusätzlich noch der schwangeren Person schaden.
Das Grundgesetz schützt das menschliche Leben. Und dieses Leben beginnt per Gesetz mit der Einnistung des befruchteten Eis in der Gebärmutter. Im Konfliktfall heißt das, ein Leben gegen das andere. Das sei auch für Juristen ein schwieriges Thema, sagt die Rechtsreferendarin am Kammergericht Berlin.
Wir haben da zwei Positionen, das ungeborene Leben, Selbstbestimmungsrecht der schwangeren Person, die beide unglaublich wichtig sind und das sehr schwierig ist, das in Einklang zu bringen.
Celine Feldmann ist beim Deutschen Juristinnenbund Vorsitzende einer Expertinnengruppe, die sich wissenschaftlich mit dem Schwangerschaftsabbruch auseinandersetzt und für eine Neuregelung der Abtreibungsparagraphen in Deutschland eintritt. Die Kritik der Juristinnen: die bestehende Gesetzgebung sei nicht nur besonders restriktiv, sie widerspreche sogar internationalem Recht. 1994 sind auf der Kairo-Konferenz die sogenannten reproduktiven Rechte menschenrechtlich festgeschrieben worden. Das Recht jedes Menschen, selbst zu bestimmen, ob und mit welchen Mitteln er Kinder bekommen möchte. Die deutsche Rechtsprechung sieht vor, dass der Embryo bzw. Fetus vom Staat auch mit den Mitteln des Strafrechts gegenüber der Schwangeren zu schützen sei. Zwei Liberalisierungsversuche des Abtreibungsrechts scheitern, 1975 und zuletzt 1993. Unter den Verfassungsrichtern ist 1975 übrigens genau eine, 1993 gar keine Frau. So kollidiert die Würde des Embryos weiter mit der Würde der Frau. Die Mutter und der Fötus, eine Zweiheit in Einheit, so heißt das juristisch. Die Juristin Celine Feldmann stellt bemerkenswerte Parallelen zum Sexualstrafrecht fest.
Wenn man die Argumente der Gegnerin anschaut, dass diejenigen, die gegen eine Ausweitung des Sexualstrafrechts sind, oftmals für die Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs sich aussprechen. Es gibt so ein Schlagwort im Strafrecht, die Ultima Ratio des Strafrechts. Der Gedanke, der dahinter steht, dass das Strafrecht wirklich nur dann genutzt werden sollte, wenn es keine weitaus milderen gleich effektiven Mittel gibt, also das Strafrecht das sogenannte schärfste Schwert ist. Und das finde ich interessant, dass Personen, die auf der einen Seite dann so sagen, okay, Strafrecht muss man restriktiv behandeln, dann beim Schwangerschaftsabbruch so sehr darauf pochen.
Übersetzt, sexuelle Übergriffe in Familie und Partnerschaft sind Privatsache. Schwangerschaften nicht.
Irgendwie schwingt da für mich immer ein problematisches Frauenbild mit, dass Frauen dann so spät dann abbrechen würden oder aus schlechten Gründen. Man sollte nicht die Ausnahme in die Regel verkehren. Und das finde ich auch interessant, da gibt es auch wieder eine Parallele. In anderen Bereichen sieht man bestimmte Situationen immer als Ausnahme, zum Beispiel sexuelle Übergriffe in Partnerschaften. Die Bedeutung, die wir Selbstbestimmungsrechten zu Recht auch beimessen, die hat sich in den letzten 30 Jahren gewandelt. Auch damals war die Vergewaltigung in der Ehe noch nicht strafbar.
Abbruch, Interruptio, Abort, Abtreibung. Schon die Wortwahl erzählt viel über die politische und gesellschaftliche Debatte. Abtreibung, das war über Jahrhunderte der übliche Begriff für die willentliche Beendigung einer Schwangerschaft. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts wird Abtreibung zum Kampfbegriff. Wer abtreibt, der hat es womöglich zuvor getrieben. Konservative und religiöse Fundamentalisten postulieren lautstark, Abtreibung ist Mord. Auf der anderen Seite benutzt die westdeutsche Frauenbewegung den Begriff als selbstbewusste feministische Positionierung. Am 6. Juni 1971 bekennen 374 Frauen im Stern, wir haben abgetrieben. Unter den Prominenten sind Stars wie Senta Berger und Romy Schneider. Die Aktion ist eine Initialzündung der modernen Frauenbewegung in der Bundesrepublik. Das Recht auf Selbstbestimmung, das Recht von Frauen, frei über ihren Körper, ihre Sexualität und ihre Fortpflanzung zu entscheiden, das bleibt die zentrale Frage auf dem Weg zur Gleichberechtigung. Für ostsozialisierte Frauen ist die freie Entscheidung über die Schwangerschaft ohnehin selbstverständlich. Schon 1972 beschließt die DDR-Volkskammer ein Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft. Das ist ein weltweites Novum. Die Cottbusser Gynäkologin Katrin Welz.
Es war ja eine andere Gesetzgebung. Mein Körper gehört mir und die Frauen durften das frei entscheiden. Und diese Fristenregelung mit diesen 12 Wochen gab es ja schon bei uns. Die Frauen haben trotzdem gelitten. Die kamen alle aus einer Zeit, wo die Frauen mit furchtbaren Sachen wie Seifenlocken und Stricknadeln sich Gewalt angetan haben, wenn die keine Möglichkeiten hatten. Ja. Aber ich muss auch zugeben, so rein fachlich, die Frauen hatten in der Verhütung nicht so eine Aufklärung und nicht so viele Möglichkeiten.
Katrin Welz hat ihr Medizinstudium in Leipzig absolviert. Der Schwangerschaftsabbruch war in der DDR normaler Bestandteil der fachlichen Ausbildung. Das hat bis heute ganz praktische Auswirkungen auf die Versorgungslage. Eine ungewollt Schwangere findet in Berlin und Brandenburg, wie in großen Teilen der östlichen Bundesländer, ein gutes Netz von Beratungsstellen und Ärzten, die einen Abbruch vornehmen. In Bayern oder Baden-Württemberg hingegen gibt es kaum noch Ärztinnen und Ärzte, die bereit sind, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, auch weil sie von selbsternannten Lebensschützern beschimpft oder bedroht werden. Frauen müssen oft hunderte Kilometer fahren und erhebliche Strapazen auf sich nehmen. Dass der Staat das ungeborene Leben vor der eigenen Mutter schützen müsse, aus der professionellen Sicht von Katrin Welz und der vieler ihrer Kolleginnen, sei das nicht haltbar.
Die Frauen finden das schon nicht so einfach, ja. Zumal die ja auch einfach ja oft gerne Kinder wollen und das einfach in der Gesellschaft nicht kompatibel ist. Ja. Und dass man dann sich schon auch eine Platte macht, dass die Frauen sich das auch alles anhören müssen. Meine Beratung, die Pflichtberatung, dann gehen sie noch irgendwo hin, wo der Abbruch gemacht wird. Und so richtig pures Glück und Gleichgültigkeit ist da nicht.
An den medizinischen Fakultäten der Bundesrepublik soll die Durchführung des Schwangerschaftsabbruchs in Zukunft verbindlicher Teil des Studiums werden. Das war bisher nicht der Fall. So behelfen sich Studierende seit einigen Jahren durch sogenannte Papaya-Workshops, erfunden 2003 an der University of California. Beim Workshop werden zunächst die rechtlichen und ethischen Dimensionen eines Schwangerschaftsabbruchs diskutiert. Im Anschluss üben die Teilnehmenden an Papayas. Die Frucht ähnelt in ihrer Form und Größe einer Gebärmutter. Das Interesse der angehenden Ärzte und Ärztinnen ist so groß, dass einige Universitäten inzwischen Wartelisten führen. Der Medicus anno 2024.
Das Thema beschäftigt mich seit meinen eigenen theologischen Studien, seit meinen Studientagen. Es hat mich als Pfarrerin beschäftigt, wenn Frauen mich aufgesucht haben.
Christina Maria Bammel ist Pröbstin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz.
Mir ist im Laufe der Zeit aber immer wieder klar geworden, so wie der Paragraph 218 bzw. 218a gefasst ist, trägt er eine, man muss fast sagen, frauenstigmatisierende Aura mit sich. Und das ist nicht das Bild, in dem ich die Erziehung der zukünftigen Frauen sehen möchte, sondern wir brauchen eine Sprachlichkeit, eine Klarheit, eine Haltung, zu der wir finden müssen, die weder Frauen stigmatisiert, noch den Konflikt einfach nur zugunsten einer von beiden Seiten denkt, lösen zu können. Denn es ist und bleibt ein Konflikt, den man nicht einfach zu der einen oder anderen Seite ausbalancieren könnte. Das muss man erstmal aushalten.
Aushalten, dass es keine einfache Lösung gibt. Die 51-jährige Theologin steht als Stellvertreterin des Landesbischofs mit Arbeit und Familie mitten im Leben.
Als evangelische Christin mache ich natürlich stark, dass hier eine Schwangerschaft vorliegt, die nicht gegen den Willen der Frau zu Ende geführt werden kann, sollte eine Frau, die schwanger geworden ist, sagen, ich traue mir das nicht zu, ich trage diese Last nicht, ich habe erhebliche Gründe, diese Schwangerschaft nicht auszutragen. Das ist die Grundlage. Es geht nicht ohne die Frau, ganz klar. Und hier gibt es doch eine Dimension der eigenen Gewissensentscheidung. Und dieses Forum des eigenen Gewissens, das muss erst einmal stark gemacht werden. Dafür würde ich evangelisch natürlich sehr plädieren.
Es ist auf jeden Fall ein Thema, was in der katholischen Kirche kontrovers diskutiert wird. Ich finde, es wird auch deutlich differenzierter jetzt diskutiert und das finde ich sehr wichtig.
Ulrike Kostka, Direktorin des Caritasverbandes des Erzbistums Berlin.
Es ist klar, dass die katholische Kirche ihre Haltung hat, hinter der ich auch stehe. Auf der anderen Seite wird die Diskussion deutlich vielfältiger geführt. Und ich finde auch, dass die Lebenssituationen der Paare und der schwangeren Frauen auch stärker im Fokus stehen. Also insofern glaube ich, es gibt kein Tabu mehr, Dinge anzusprechen. Das sehe ich als einen großen Fortschritt in der katholischen Kirche.
Auch Ulrike Kostka ist mit Anfang 50 eine junge Frau in einem hohen Amt ihrer Kirche. Während die evangelische Kirche in Deutschland aus der ökumenischen Woche für das Leben ausgestiegen ist, hält die katholische Kirche an der Aktionswoche fest, deren Ziel es ist, für den Schutz des menschlichen Lebens in all seinen Phasen einzutreten. Vorschläge für eine Reform des Paragraphen 218 haben Vertreter der katholischen Kirche scharf kritisiert. Die Empfehlungen der Kommission gingen davon aus, dass das Ungeborene noch nicht im Besitz der vollen Menschenwürde sei. Auch die Moraltheologin Ulrike Kostka warnt vor vermeintlich einfachen Antworten.
Selbstbestimmung ist ein ganz, ganz hohes Gut. Das ist auch in der katholischen Theologie ein absolut oberstes Prinzip. Aber wir haben hier die Situation, dass hier zwei Prinzipien aufeinanderstoßen, nämlich auch das Lebensrecht des Kindes und das Menschenrecht des Kindes, die Personenwürde und die Selbstbestimmung und Personenwürde der Frau. Und das macht es so herausfordernd. Und insofern ist es eine sehr, sehr existenzielle Frage. Und ich glaube, das geht aber auch jedem so, der oder die aus dem nichtkirchlichen Kontext kommt. Man kann bei der Frage eines Schwangerschaftsabbruches nicht einfach sagen, das passiert mal so nebenbei, sondern es geht um etwas Fundamentales. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir uns als Gesellschaft trauen, das wirklich auch anzusprechen, dass es hier um etwas ganz, ganz Fundamentales geht und dass man da gut abwägen muss.
Die Expertinnen und Experten der von der Bundesregierung eingesetzten Kommission, Mediziner, Ethiker, Juristen, haben mutmaßlich gut abgewogen. Ihr Votum ist klar für die Entkriminalisierung von Abtreibungen. Die wissenschaftliche Studienlage scheint ebenso eindeutig. Auch eine Mehrheit der Deutschen, 72%, sind laut Forsa-Umfrage dafür, dass der Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten 12 Wochen straffrei bleiben soll. Und doch ist mit einer baldigen Gesetzesänderung nicht zu rechnen. Justiz-, Gesundheits- und Familienministerium im Bund haben angekündigt, sie würden sich Zeit nehmen, um die Vorschläge der Kommission zu prüfen. Eine neue Debatte über Abtreibungsregelungen dürfe nicht zu einer neuen gesellschaftlichen Spaltung führen. Für den Fall, dass die Bundesregierung der Empfehlung der Expertenkommission folgen sollte, hat die Unionsfraktion bereits mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gedroht. Wie also weiter mit dem Recht der Frau auf Selbstbestimmung? Mit dem international verankerten reproduktiven Rechten jedes Menschen? Wie weiter in Sachen Geschlechtergerechtigkeit? Wie stehen die Chancen auf eine Reform des Paragraphen 218? Die Pro-Familia-Beraterin Jutta Pliefke ist wenig optimistisch.
Also ich befürchte tatsächlich, dass es trotz dieser wirklich sehr klaren Position der Kommission, die ja eine sehr klare Empfehlung ausgesprochen hat, dass das nicht in politisches Handeln führen könnte. Ja, und es ist durchaus auch zu befürchten, dass es auch eine Veränderung geben könnte in eine noch konservativere Richtung. Das kann man nie ganz ausschließen. Da müssen wir alle einfach sehr achtsam sein.
Was jetzt helfen könnte, sagt die Gynäkologin, wäre der Blick über den deutschen Tellerrand. Denn die Bundesrepublik müsse weder das Rad noch den Umgang mit dem Schwangerschaftsabbruch neu erfinden.
Also es gibt tatsächlich Länder, zum Beispiel Kanada, die haben einfach überhaupt keine gesetzliche Regelung im Vertrauen, dass die Ärztinnenverbände und die betroffenen Menschen da gut einen eigenen Weg finden. Wir gucken auch sehr, sehr angetan nach Frankreich zum Beispiel, wo sowohl Verhütung als auch Schwangerschaftsabbruch selbstverständlicher Teil der kassenärztlichen oder der normalen, regulären Versorgung ist, ein sehr selbstverständlicher Teil einfach des normalen Leistungsspektrums. Und die Zahlen explodieren nie. Die Frauen machen doch nicht einen Abbruch oder nicht, weil das jetzt im Strafgesetzbuch ist oder nicht. Deswegen werden die doch nicht mehr oder weniger ungeplant schwanger. Das macht's nur schwieriger.
Das entspricht ziemlich genau dem, was Eva Schüler erlebt hat vor vielen Jahren, schwanger mit einem Kind, für das zu diesem Zeitpunkt kein Platz in ihrem Leben ist. Und es entspricht ihrer Erfahrung als Erzieherin, als Christin, als Seelsorgerin. Wenn es nach ihr ginge, sollten nur noch Wunschkinder geboren werden.
Ich würde sie einfach alle in den Arm nehmen und sagen wollen, es ist wunderbar, dass es euch gibt, euch liebende Menschen, ja, und dass ihr da seid. Und eben nicht die Verzweifelten und Unglücklichen. Und wir wissen alle, dass Kinder manchmal nicht wissen, wieso bin ich so. Ein Menschenleben ist so wirklich von Herzen so viel wert. Und ein glückliches Kind, ein liebevoll aufwachsendes Kind, schöner geht's doch gar nicht. Und die Welt mit solchen Menschen schöner zu gestalten, ich finde das ganz klasse.
Ein Leben gegen das andere? Der Abtreibungsparagraf 218 auf dem Prüfstand. Sie hörten eine Sendung von Sylvia Belka-Lorenz. Es sprach Ute Maria Torp. Ton Martin Scholz. Redaktion Anne Winter. Regie Gabriele Brennecke.